Am vergangenen Sonnabend zu Mittage kamen vier Wagen mit Hausrat beladen von Köthen all hier an, so dem gewesenen dasigen fürstlichen Kapellmeister als nach Leipzig vokierten Cantori Figurali zugehörten. Um 2 Uhr kam er selbst nebst seiner Familie auf 2 Kutschen an und bezog die in der Thomasschule neu renovierte Wohnung. Demnach ein edler und hochweiser Rat dieser Stadt Leipzig mich zum Kantor der Schulen zu St. Thomas angenommen und einen Revers in nachgesetzten Punkten von mir zu vollziehen begehret, also verspreche ich hiermit heute, am 5. Mai 1723, dass ich erstens denen Knaben in einem ehrbaren Leben und Wandel mit gutem Exempel vorleuchten, der Schulen fleißig abwarten und die Knaben treulich informieren werde und dass ich, zweitens, die Musik in beiden Hauptkirchen dieser Stadt nach meinem besten Vermögen in gutes Aufnehmen bringe. Ich verspreche ebenso, dass ich keine Knaben, welche nicht bereits in der Musik ein Fundament geleget oder sich doch dazu schicken, dass sie darinnen informiert werden können, auf die Schule nehme. Und dass ich, siebtens, zur Beibehaltung guter Ordnung in denen Kirchen die Musik dergestalt einrichte, dass sie nicht zu lang wäre, auch also beschaffen sein möge, dass sie nicht opernhaftig herauskommt, sondern die Zuhörer vielmehr zur Andacht aufmuntert. Ich verspreche ferner, dass ich die Knaben freundlich und mit Behutsamkeit traktiere, da ferne sie aber nicht folgen wollen, solche moderat züchtige oder gehörigen Orts deren schlechtes Betragen melde. Und 13. bei Leichenbegängnissen jederzeit so viel wie möglich bei und neben denen Knaben hergehe. Also verreversiere und verpflichte ich mich hiermit, dass ich allen diesen Punkten nachkommen und bei Verlust meines Dienstes dawider nicht handeln werde. Den 30. Mai, als am ersten Sonntag nach Trinitatis, führte der neue Kantor und Collegi Musici-Direktor Herr Johann Sebastian Bach so dem fürstlichen Hofe zu Köthen hieher kommen, mit gutem Applausu seine erste Musik in der Kirche zu St. Nikolai auf.
In der Tat, Bachs musikalischer Einstand als Thomaskantor, die Kantate »Die Elenden sollen essen«, komponiert für den ersten Sonntag nach Trinitatis, hätte kaum eindrucksvoller ausfallen können. ein Auftakt nach Maß für den neuen Leipziger Musikdirektor, der beim Komponieren des beinahe 40-minütigen Werks stilistisch mit der Souveränität und dem kosmopolitischen Weitblick eines gestandenen Hofkapellmeisters zu Werke ging und hinsichtlich des technischen und intellektuellen Anspruchs seiner Musik an alle Mitwirkenden und Zuhörer das klare Signal aussendete: Schaut her, ich bin in allen Stilen zu Hause. Ich weiß überbordenden musikalischen Pomp mit Tiefgang und dem Gebot theatralischer Mäßigung zu verbinden. Aber beim Erschaffen und Umsetzen meiner Kantaten werde ich keine Kompromisse eingehen. Zwar verrät uns die kurze Zeitungsmeldung, dass Bachs Kantate von den Kirchgängern mit gutem Applausu aufgenommen wurde, doch können wir uns lebhaft vorstellen, dass die hochkomplexe Musik des neuen Kantors bei manchen Beteiligten eher Ratlosigkeit oder gar Entsetzen auslöste. Denn was Bach hier zu Papier brachte, war verglichen mit den Werken seines Vorgängers Johann Kuhnau in puncto Virtuosität und Komplexität eine völlig neue Welt. Dieser Herausforderung musste sich nun ein Sängerensemble aus etwa 16 Internatsschülern der Thomasschule im Alter zwischen 14 und 21 Jahren und ein Orchester aus altgedienten Stadtpfeifern und Leipziger Universitätsstudenten allwöchentlich stellen. Mit anderen Worten, ein Musikerapparat, dessen Grad an Professionalität und Leistungsfähigkeit ein gutes Stück entfernt war von dem, was Bach zuvor in seinen hochspezialisierten Hofkapellen zu Köthen und Weimar kennengelernt hatte. Und dennoch hat er bereits mit seinem musikalischen Einstand unmissverständlich deutlich gemacht, was er zum Credo seines gesamten 27-jährigen Thomaskantorats erheben würde. Nicht die Noten werden sich seinem Personal fügen müssen, sondern das Personal seinen Noten. Soli Deo Gloria. Dabei ist es keineswegs so, dass Bachs Vorgänger Kuhnau die Leipziger Musiker bis dato unterfordert hätte. Im Gegenteil. Kuhnaus Kantaten gehörten zu den anspruchsvollsten ihrer Zeit. Aber Bachs Partituren waren durch und durch gespickt mit besonderen Schwierigkeiten. Nebenstimmen im wörtlichen Sinne gibt es hier nicht. Ein jeder Akteur trägt gleichermaßen hohe Verantwortung. Und so werden alle Beteiligten umgehend gespürt haben, in diese neue Art von Musik müssen wir erst hineinwachsen. Und das wird eine sehr lange und sicher auch sehr anstrengende Reise werden. Unüberhörbar wurde diese neue Ära für alle Musiker und Zuhörer, als Bach gut 4 Wochen nach seinem Leipziger Einstand erstmals ein Marienfest musikalisch auszugestalten hatte. Am 2. Juli 1723, dem Fest Maria Heimsuchung, wurde in den Kirchen üblicherweise Marias Lobgesang intoniert, also jener Lobpreis, den die Gottesmutter anstimmt, nachdem der Erzengel Gabriel ihr die Geburt des Heilands angekündigt hat. Johann Kuhnau hatte für diesen Anlass wenige Jahre zuvor ein prunkvolles Magnificat komponiert und darin das komplette barocke Instrumentarium aufgefahren. Bach tritt mit seinem Magnificat durchaus in die Fußstapfen seines Vorgängers. Beide Lobgesänge versetzen den Kirchenraum für annähernd 30 Minuten in gewaltige Schwingungen und sind nahezu identisch besetzt. Doch in Sachen kontrapunktischer Finesse komponiert Bach den seinerzeit weit berühmten Fugenkomponisten Kuhnau und dessen im Vergleich viel blockhafter und eindimensional wirkenden Satz buchstäblich an die Wand. Bach muss bei seinem Amtsantritt eine unbändige Lust auf das Komponieren von geistlichen Kantaten gespürt haben. Woher nahm er diese besondere Motivation? War es wieder jener vielbeschworene Eifer, als Komponist immer weiterzukommen, der ihn veranlasste, den Köthener Hof und das nur weltlichen Musikgattungen gewidmete Arbeitsumfeld hinter sich zu lassen? Oder hatte er die Zeit als Kapellmeister von vornherein nur als Zwischenepisode in seinem Lebenslauf angesehen? Zu einer solchen, zweifellos konstruierten Sichtweise würde passen, dass Bach einst im Jahr 1708 von Mühlhausen an den Weimarer Hof gewechselt war, weil er meinte, dort könne er, anders als in Mühlhausen, Zitat, eine regulierte Kirchenmusik Gott zu Ehren aufführen. Aber weder als Hoforganist in Weimar noch viel weniger als Kapellmeister im reformierten Köthen hatte er sich auf diesen, wie er sagte, eigentlichen Endzweck seines Lebens konzentrieren können. Nun jedoch, im Sommer 1723, rückte das Komponieren und Aufführen von Kirchenmusik in den Mittelpunkt seines Wirkens als Thomaskantor. Und Bach lieferte. In seinem ersten Jahr in Leipzig, also vom ersten Sonntag nach Trinitatis 1723 bis zum Trinitatisfest 1724, führte er ausschließlich eigene Werke auf. In Zahlen: 63 Kantaten in den Frühgottesdiensten an insgesamt 55 zu bespielenden Sonn- und Feiertagen. Davon komponierte Bach 38 Kantaten neu, 4 weitere im sogenannten Parodieverfahren. In 21 Fällen präsentierte er den Zuhörern ältere Werke aus seiner Weimarer Zeit in mehr oder weniger überarbeiteten Fassungen. Eine stolze Bilanz, wobei noch nicht einmal gesichert ist, dass diese sämtlich erhaltenen Stücke tatsächlich alles umfassen, was Bach in seiner ersten Leipziger Kantatensaison zu Papier brachte. Erstaunlich ist nämlich, dass sich, speziell während seiner ersten Monate, für 7 Sonntage die Aufführungen von je 2 circa 20-minütigen Kantaten belegen lassen und dass Bach für 4 Sonntage großdimensionierte Kantaten schuf, die ausdrücklich zweiteilig angelegt waren. In der Praxis muss dies bedeutet haben, dass er seine Kantaten nicht nur am dafür vorgesehenen Platz im Gottesdienst aufführte, also zwischen Evangeliumslesung und Predigt, sondern dass er nach der Predigt entweder mit dem zweiten Teil einer Kantate fortfuhr oder aber ein weiteres Stück auf die Pulte legte. Da sich diese Praxis an immerhin 11 von 55 Terminen belegen lässt, glauben manche Forscher, Bach könnte 1723/24 sogar einen Doppeljahrgang, also konsequent 2 Kantaten pro Sonn- und Festtag, aufgeführt haben und die fehlenden Stücke wären dann schlichtweg verloren gegangen. Es könnte aber ebenso gut sein, dass keine Note verloren ging und Bachs Vorgesetzte sich den neuen Kantor vielmehr nach einer Schonfrist zur Brust genommen haben, um ihn sanft, aber bestimmt an Paragraph 7 seines Anstellungsvertrages zu erinnern. Hier heißt es unmissverständlich, der Thomaskantor solle seine Musik nicht zu lang einrichten. Und das hieß bei einem üblicherweise fast 4-stündigen Gottesdienst im Klartext circa 20 Minuten Kantate, denn der Pfarrer wollte Punkt 8 auf der Kanzel stehen, um dann eine volle Stunde zu predigen. Charakteristisch für Bachs ersten Leipziger Jahrgang ist, dass sich die Kantaten kaum in ein verbindliches Schema pressen lassen. Vielfalt und Experimentelles waren für ihn Programm. Dies zeigt sich besonders in den Eingangschören. Häufig sind sie zweiteilig und in der Form freies Präludium plus strenge Fuge angelegt. Aber manchmal lässt Bach die Grenzen zwischen Chorsatz, Arie und Rezitativ verschwimmen, namentlich zu Beginn der Kantate »Christus, der ist mein Leben«, entstanden für den 16. Sonntag nach Trinitatis. Der Lesungstext für diesen Tag ist die Erweckung des toten Jünglings zu Nain aus dem Lukas-Evangelium, eines der spektakulärsten Wunder, die Jesus vollbrachte. Grund genug, an diesem Sonntag sowohl in der Predigt als auch in der Kantate über die Sehnsucht der Christen nach dem Tod zu reflektieren. Der Eingangschor von Bachs Kantate beginnt mit einem farbigen Concertosatz für 2 wunderbar elegisch klingende Oboen d'Amore, in den Bach den bekannten Sterbechoral »Christus, der ist mein Leben« Sterben ist mein Gewinn von Melchior Vulpius hineinflechtet, wirkungsvoll veredelt mit tonmalerischen Dehnungen und Veränderungen der Choralmelodie. Nach der Durchführung der ersten Strophe wartet Bach mit einer Überraschung auf. In das Instrumentalkonzert dringt plötzlich ein solistischer Tenor hinein, der mit zunächst ariosen, bald nur noch rezitativischen Gesten enthusiastisch seine Bereitschaft besingt, besser heute als morgen sterben zu wollen. Im Verlauf dieses Rezitativs verkündet der Sänger, dass sein Sterbelied schon gemacht sei und er nur noch darauf warte, es endlich anstimmen zu dürfen. Eine Steilvorlage für Bach, um nun die Stadtpfeifer in einer Art Jam-Session gleichsam spontan das bekannteste aller lutherischen Sterbelieder intonieren zu lassen. In dieses setzt der zwischenzeitlich stumm gewordene Chor schließlich mit voller Überzeugung ein und lässt uns erleben, wie sich der Sterbende mit Fried und Freud ins Jenseits singt. Was für ein Geniestreich! Ein Eingangschor, der zwei Choräle durch ein dazwischen gesetztes Rezitativ spielerisch miteinander verbindet und zugleich eine in sich geschlossene Eröffnungsszene der Kantate bietet, die auf berührende Weise die Quintessenz des Evangeliumstextes präsentiert. Auch in den Arien des ersten Jahrgangs überrascht Bach immer wieder mit Experimenten. Trefflichen musikalischen Bildern und einer atmosphärischen Bandbreite, die von der intimen Devotionsmusik bis hin zu unumwundener Theatralität reicht. Für letztere steht musterhaft eine Donner- und Blitz-Arie, die Bach für den 10. Sonntag nach Trinitatis, den sogenannten Israelssonntag, Ende Juli 1723 komponierte und mit der er, auch das muss man feststellen, die Forderung in § 7 seines Anstellungsvertrages, seine Musik solle nicht opernhaft herauskommen, ziemlich vorsätzlich verletzte. Die Dramatik, mit der Bach hier zu Werke ging, um den Kirchgängern eine plastische Klangvision von der Zerstörung des Sündenpfuhls Jerusalem zu liefern, hätte jedenfalls einer jeden Barockoper zur Ehre gereicht. Und die pausenlose, aus sage und schreibe 104 Sechzehntelnoten bestehende Koloratur, mit der Bach den Strahl des göttlichen Blitzes über Jerusalem hereinbrechen lässt, dürfte die Lungenkapazitäten seines jugendlichen Basses vor eine schier unlösbare Aufgabe gestellt haben.
Ein Wetter zog sich auf von Weitem, doch dessen Strahl bricht er dich ein, dein Wetter zog sich auf von Weitem, doch dessen Strahl bricht endlich ein.
Die staunende Nachwelt fragt sich nicht nur bei dieser Arie, wie Bachs Sänger, noch einmal, es waren 14- bis 21-jährige Knaben, die zwar eine harte musikalische Aufnahmeprüfung bestehen mussten, um Thomaner zu werden, aber eben doch noch längst keine professionellen Sänger waren, wie diese Knaben Woche für Woche in der Lage waren, die neuesten kompositorischen Ergüsse ihres Kantors adäquat zum Klingen zu bringen. Neben solchen Theatertönen liefert Bach in seinem ersten Kantatenjahrgang aber auch zahlreiche anrührende, ja meditative Momente. Ein solcher ist die Sopranarie »Wir zittern und wanken« aus der Kantate »Herr, gehe nicht ins Gericht«, komponiert im Juli 1723 für den 9. Sonntag nach Trinitatis. Die Arie ist eines der wenigen Beispiele, in denen Bach die sogenannte Bassettchentechnik anwendet, das Komponieren ohne Generalbassinstrumente, das heißt ohne soliden Grund. Der Evangeliumstext des Sonntags ist Jesu Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Folgerichtig versucht der unbekannte Textdichter in der Kantate herauszuarbeiten, wie das Streben nach Gewinnmaximierung mit den christlichen Lebensregeln in Einklang gebracht werden kann und fasst damit in der reichen Kauf- und Handelsstadt Leipzig ein heißes Eisen an. Auch Bach packt beherzt zu. Im archaischen Eingangschor komponiert er all den Zinswucherern gewaltig die Leviten und lässt sie um Gnade vor Gott winseln. Dass er in der folgenden Arie leisere Töne anschlägt und die Bassettchentechnik verwendet, war keine beliebige Entscheidung, sondern eine treffende musikalische Metapher jener Welt, die im Kantatentext geschildert wird. Eine Welt, der die Fundamente, das heißt die an den Geboten der Bibel ausgerichteten Verhaltensgrundsätze, abhanden gekommen sind. Zugleich führt Bach die betörende Schönheit des Geldes vor Ohren, aber sie ist eine trügerische. Und weil dies all die Zinswucherer im Innersten wissen, untermalt Bach das zauberhafte Wechselspiel zwischen Sopran und Oboe beständig mit repetierenden Sechzehntelnoten in den hohen Streichern und illustriert damit treffend das besungene Zittern und Wanken der Sünder. Je tiefer man in Bachs ersten Kantatenjahrgang und die Besonderheiten der einzelnen Stücke eintaucht, umso demutsvoller wird man. Zwar waren seine Leipziger Kantaten nichts anderes als gottesdienstliche Gebrauchsmusik, komponiert für einen bestimmten Sonntag und eine bestimmte lutherische Gemeinde. Und es gab auch andere Zeitgenossen wie Georg Philipp Telemann, Christoph Graupner oder Johann Friedrich Fasch, die über Jahre hinweg allwöchentlich geistliche Kantaten von hoher musikalischer Qualität zu Papier brachten. Aber die breite Begeisterung für Bachs Kantatenwerk, die heute ein globales Phänomen ist, zeigt, dass Bach mit den Stücken ein zeitloses und über den konfessionellen Grenzen schwebendes Repertoire geschaffen hat. Und ohne die Kantatenjahrgänge seiner Zeitgenossen geringschätzen zu wollen, dürfte es schwer fallen, in der abendländischen Kulturgeschichte Parallelbeispiele zu finden, wo derart unter Zeitdruck und über einen so langen Zeitraum ein Werkkomplex von vergleichbarer Kunsthaftigkeit und ähnlichem Tiefgang entstand. Bachs Leipziger Kantaten sind schlichtweg Meisterwerke im Wochentakt. Allesamt komponiert auf einem unfassbar hohen satztechnischen und intellektuellen Niveau und unter Umständen, die so gar nicht in unser Bild von einem Meisterwerk passen wollen, an dem das Genie über Monate oder gar Jahre mühsam feilt, bevor es endlich zur Vollkommenheit gelangt. Das Phänomen Bach wird vollends zum Mysterium, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die wöchentliche Kantatenproduktion gar nicht das einzige Resultat seines Einstands in Leipzig war. Innerhalb seines ersten Jahrganges komponierte Bach außerdem für die Karfreitagsvesper am 7. April 1724 die Johannespassion, ein fast zweistündiges Werk, in dem er die Leidensgeschichte Jesu auf der Basis des dramatischen Berichts im Johannesevangelium erzählt und mit hochemotionalen Arien kommentiert. Auch hier führte Bach seine Interpreten beständig an die Grenzen des Machbaren und manchmal darüber hinaus. Und auch hier ist die Menge an kreativen Einfällen und intrikaten satztechnischen Hexereien atemberaubend, jedoch nie Selbstzweck. Vielmehr fordert Bach auf verschiedenen Ebenen seine Zuhörer heraus, den raffinierten Verbindungen von theologischen und musikalischen Botschaften nachzuspüren. Dies geschieht in der Johannespassion mit einer Autorität, dass die staunende Nachwelt Bach gar zum fünften Evangelisten stilisieren wollte. Aber letztlich stehen seine Kantaten in Sachen Kunsthaftigkeit der Johannespassion um nichts nach. Umso schwerer ist es daher zu begreifen, wie Bach über einen so großen Zeitraum in der Lage war, im Wochentakt musikalische Reflexionen über die Evangelientexte auf diesem Niveau zu liefern. Offensichtlich hatte er inzwischen ein kompositorisches Kunsthandwerk ausgeprägt, das ihm auf beispiellose Weise ermöglichte, die polyphonen Deutungsmöglichkeiten musikalischer Themen rasch zu erkennen und diese dann mit einem untrüglichen Gespür für Phrasierung, Textdeklamation, Tonmalerei und Proportionen gewissermaßen im Autopilotmodus auszuarbeiten. Heute können wir über diese Gabe nur staunen und bestenfalls versuchen nachzuvollziehen, auf welche Weise der Evangelist Bach jede einzelne seiner Kantaten zu einer packenden musikalischen Predigt über den sonntäglichen Lesungstext werden lässt. Richtig erklären oder begreifen können wir sein Genie aber wohl nie. Und so können wir es angesichts der unergründlichen Schönheit und Vielfalt von Bachs Leipziger Kantatenwerk durchaus mit Albert Einstein halten. Befragt nach seinem Verhältnis zu Bach, hatte der große Physiker, der sein Leben lang nach nicht mehr und nicht weniger als der Weltformel suchte, eine klare Empfehlung.
Was ich zu Bachs Lebenswerk zu sagen habe, nun hören, spielen, lieben, verehren und das Maul halten.